Herzlich willkommen. Die Ostag präsentiert DVO Select, der Podcast. Stimmen aus der Welt der Osteologie.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen heute zum zweiten Teil der Podcast-Serie Was macht den DVO eigentlich aus? Wer sind die Mitgliedsgesellschaften hinten dran? Und ich darf heute tatsächlich die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie begrüßen. In einem Zwiegespräch, Drehgespräch hier, wir uns versuchen ein bisschen sozusagen entlang zu hangeln. Was macht die Rheumatologie aus? Auf der einen Seite, warum ist die Rheumatologie interessiert an der Osteologie? Welche Rolle spielt sie? Und da komme ich dann auch schon gleich zu meinen sozusagen Gesprächspartnern. Als erstes der gegenwärtige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, Herr Professor Krause aus dem Immanuel-Krankenhaus in Berlin. Was uns natürlich als Osteologen sehr bekannt ist, um das mal klar zu sagen, da ist sicherlich ein Teil der deutschen Osteologie der letzten 30 Jahre mitgestaltet worden über Frau Dr. Semmler. Das war großartig, das war toll. Und ich glaube, auch heute wird dann noch auf einem großen Stil auch Rheumatologie gemacht. Und als zweites darf ich Herrn Professor Oelsner begrüßen, der Leiter des Funktionsbereiches Rheumatologie an der Universitätsklinik in Jena, der der Delegierte ist im DVO und auf der anderen Seite aber auch der Kommissionssprecher der Kommission Osteologie in der DGRH. Vielleicht von mir vorweg dann doch noch ein paar Worte, weil gerade auch die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie war doch fast schon Wegbereiter des DVO, wenn ich das mal so sagen kann. Um da ein bisschen in die Historie zurückzugreifen, für die, die es noch nicht wissen oder noch nie gehört haben, 1998 wurden aus verschiedenen Fachgesellschaften, die sich mit dem Thema Knochen beschäftigen, eine Kommission gebildet zur Gründung des Dachverbandes Osteologie. Dazu gehörte die Deutsche Gesellschaft für Osteologie, schon die Österreicher mit dabei, die ÖGKM, dann die Orthopädische Gesellschaft für Osteologie und von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, die sogenannte SCHRUX, die sich schwerpunktmäßig mit dem Mineralstoffwechsel beschäftigt hat. Dann kam es 1999 sozusagen zu einer konstituierenden Sitzung, sozusagen die Gründung des Dachverbandes Osteologie. Und der erste Sprecher oder Vorsitzende war dann Herr Professor Pfeilschifter, Endokrinologe von Hause aus. Aber schon 1999, also gerade mal wenige Monate danach, nachdem der DVO gegründet wurde, ist tatsächlich die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie mit ihrer damals AG Osteologie dem DVO beigetreten, als erste Nicht-Gründungsgesellschaft. Also sie waren gleich ganz vorne mit dabei. Und wir haben ja dann auch schon 2000 mit den Leitlinienarbeiten begonnen für das Thema Osteoporose. Und damals war dann auch schon gleich Herr Professor Braun mit dabei als Delegierter in der Leitlinienkommission. Und ich erinnere mich an viele, viele fruchtbare Diskussionen mit dem Jürgen Braun. Das war toll. Und ich bin ganz glücklich, dass die DGRH mit dabei ist. Ich als sozusagen Orthopäde-Unfallchirurg habe auch lange Jahre mit der Rheuma-Orthopädie beschäftigt im Rheumazentrum Rhein-Main und insofern habe ich ganz viele Berührungspunkte der letzten Jahre gehabt. Nun gut, das vielleicht reicht erst einmal, um ein bisschen einen Einblick zu geben, wie wichtig auch für den DVO die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie ist und das Wissen, was dahinter steckt. Vielleicht darf ich als erstes mal den gegenwärtigen Präsidenten, Herrn Professor Krause, fragen, was sozusagen ein bisschen zur Struktur der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie.
Ja, gerne. Erstmal, lieber Kurt, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, dass Herr Oelsner und ich hier etwas über die Rheumatologie sagen dürfen und unsere Fachgesellschaft, unsere Arbeit vorstellen dürfen. Und wie Sie schon richtig sagten, wir haben ja viele, viele Berührungspunkte mit der Osteologie. Die Fächer gehören fest zusammen und auch das haben Sie schon angedeutet, ist es ja tatsächlich so, dass viele Rheumatologen eben wirklich auch mit der Osteologie beschäftigen, osteologische Abteilungen mit der Rheumatologie fest zusammenarbeiten und da werden wir sicher im Verlauf des Gesprächs noch drauf kommen. Das hat natürlich viele inhaltliche Gründe. Natürlich fällt einem zuerst bei der Osteologie die Osteoporose ein, aber die Schnittmengen gehen ja weit, weit darüber hinaus, aber wie gesagt, da kommen wir später drauf zu sprechen. Ich erzähle gerne etwas zunächst einmal über uns, über die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie, über die Struktur. Wir sind eben die medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft im Bereich der Rheumatologie in Deutschland und wir sind ein eingetragener Verein und satzungsmäßiges Ziel dieses Vereins ist es, die Forschung rheumatischer Erkrankungen voranzubringen und dieses im Austausch natürlich auch mit anderen Fachgesellschaften. Und da sind wir schon wieder beim Thema, natürlich auch mit der Osteologie. Und wir fördern eben die Forschung, wir fördern aber auch die Aus-, Weiter- und Fortbildung von Ärzten. Letzten Endes natürlich mit dem Ziel, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die klinische Tätigkeit zu übertragen und damit die Versorgung von Rheumapatienten zu verbessern. Von der Organisationsstruktur, ich glaube, nicht ungewöhnlich. Die Geschicke werden geleitet vom Vorstand mit Unterstützung des Beirates. Diese Gremien legen die Ziele und die Aufgaben fest, die bearbeitet werden sollen. Und die eigentliche Arbeit passiert dann tatsächlich in Arbeitsgemeinschaften, in Kommissionen und in Arbeitskreisen. Und eine von derzeit 16 Kommissionen ist eben die Kommission für Osteologie in unserer Fachgesellschaft, über die Herr Oelzner gleich nochmal mehr sagen wird. Vielleicht noch eine Besonderheit, die wir haben, sind unsere drei Arbeitsgemeinschaften in der DGRH. Die zwei davon, sind die regional kooperativen Rheumazentren. Das heißt, wir sind regional organisiert, eben tatsächlich, um Forschung und Versorgung regional zu koordinieren und voranzubringen. Und das andere ist das Kompetenznetz Rheuma, das sich mehr um die Forschungsprojekte kümmert und koordinieren soll. Beide Arbeitsgemeinschaften sind hervorgegangen aus geförderten Forschungsprojekten von der Bundesregierung. Und dann ganz neu und auch sicherlich im Trend und in vielen Fachgesellschaften wiederzufinden, ist die Arbeitsgemeinschaft Junge Rheumatologie oder Junge Rheumatologen, die 2019 zu uns gestoßen ist, hervorgegangen aus einer Eigengründung damals, das waren die Rheumadocs. Das heißt, die jungen Rheumatologen haben sich selber zunächst organisiert und dann fanden wir die Arbeit doch so gut und wichtig und wegweisend auch im Hinblick auf die Nachwuchsförderung, dass wir daraus diese eine von drei Arbeitsgemeinschaften gemacht haben. Und diese drei Arbeitsgemeinschaften sind auch jeweils mit ihrem Sprecher im Vorstand vertreten. Und das hat sich sehr, sehr bewährt und bringt natürlich die Arbeit im Vorstand auch voran. Da sind wir in Kooperationen organisiert. Das ist auch nochmal ein wichtiges Anliegen. Vielleicht haben wir nachher Zeit, da nochmal kurz drüber zu sprechen. Das eine, wir haben eine Fortbildungsakademie, die betreiben wir mit dem Berufsverband zusammen und dem Verband Rheumatologischer Akutkliniken, also die sich mehr um die stationäre Versorgung kümmern. Und die Fortbildungsakademie kümmert sich eben um unsere Kongresse, um Fort- und Weiterbildungsformate. Und das Bündnis Rheumatologie, was mir besonders wichtig ist. Das heißt, wir haben erkannt, dass wir auch, was die politischen Ziele angeht, als kleine Fachgesellschaft natürlich geschlossen nach außen auftreten müssen. Also wie gesagt, der Politik gegenüber, aber natürlich auch der Bevölkerung gegenüber, was Informationen über unser Fach angeht. Und da haben wir uns im Bündnis mit dem Berufsverband und dem Verband Rheumatologischer Akutkliniken zusammengeschlossen und sind dann, wie gesagt, dort organisiert, um eben Informationen zu verteilen, der Politik gegenüber unsere Forderungen bekannt zu machen und zu vertreten. Und das hat sich eben auch sehr, sehr bewährt. Ich glaube, das ist etwas, was gerade für kleine Fachgebiete besonders wichtig ist, dass man dann mit einer Stimme auftritt und dann diese Projekte, die dann vorangetrieben werden, tatsächlich auch von allen mitgetragen werden. Und ein Projekt vielleicht, bevor wir zur Osteologie kommen, möchte ich noch erwähnen, weil es unser größtes Projekt momentan ist. Es ist die Kampagne Rheuma 2025, eine Image-Kampagne, die wir mit einer professionellen Firma, mit der Firma Lindgren zusammen voranbringen. Und da geht es eben tatsächlich darum, über Rheumatologie zu informieren und eben auch Nachwuchs zu fördern, Nachwuchs zu gewinnen, schon Studierende für das Fach Rheumatologie zu interessieren, zu fordern, dass in der studentischen Ausbildung und natürlich später auch in der Weiterbildung die Rheumatologie berücksichtigt wird. Und ich denke, das ist etwas, wo auch die Osteologie dann natürlich unmittelbar mit von profitieren wird, weil im neuen Gegenstandskatalog ist ja die Rheumatologie, Osteologie sehr stark vertreten, also Erkrankung des Bewegungsapparates und auch in der neuen Weiterbildungsordnung, auch für die Rheumatologen, ist auch die Osteologie mit dabei. Das ist alles sehr gut und schön, aber es muss natürlich auch tatsächlich so sein, dass entsprechende Ausbildungskapazitäten geschaffen werden, dass im klinischen Bereich auch die Weiterbildung gefördert wird. Und das ist das sind so die Ziele, die eben diese Kampagne voranbringen wird. Vielleicht so viel zum Fachgebiet und dann eben zur Osteologie. Wie gesagt, die Osteologie wird im Wesentlichen bearbeitet in der Kommission. Und ich würde da vielleicht an der Stelle wenn Sie einverstanden sind, Herr Kurt, an Herrn Oelsner gleich weitergeben oder vielleicht sind hier auch Fragen dazu oder
Punkte. Ja, erstmal vielen Dank für den Überblick, auch für die Aktivität. Das ist ja sehr beeindruckend, was da aktuell gerade läuft. Das ist toll, da bin ich also sehr begeistert, muss ich gestehen, weil das natürlich in vielen anderen Bereichen gar nicht mehr so ist. Vielleicht komme ich später nochmal auf die junge Rheumatologie zu sprechen, weil das uns natürlich auch sehr interessiert. Ja, dann würde ich vielleicht tatsächlich weitergeben an Herrn Oelsner, aber auch Herr Oelsner in Jena ist natürlich sozusagen, ich will mal sagen, eine Brutstätte auch der deutschen Osteologie seit Jahrzehnten sozusagen, das muss man ja schon sagen. Und insofern, glaube ich, sind Sie auch der absolut richtige Vertreter, sozusagen jetzt aus der, über die Kommission Osteologie mal zu berichten ein bisschen. Wir haben ja noch ein paar andere Leute, also im Vorstand sitzt ja auch der Professor Kern bei uns, ja, als Schatzmeister und eben auch als Vertreter in der Leitliniengruppe aktuell. Ob er das alles noch schafft in Zukunft, weiß ich nicht so genau, aber zumindest im Moment noch. Aber da werden wir vielleicht auch irgendwann noch mal drüber reden können. Herr Oelsner, vielleicht ganz kurz, wie lange gibt es diese AG? Ich habe ja gesagt, eine AG-Osteologie gab es schon 1999 zum Beitritt sozusagen beim DVO. Aber wahrscheinlich ist das alles schon viel, viel älter.
Ja, also die Kommission Osteologie gibt es seit mindestens 15 Jahren, besteht also momentan also aus 6 Kollegen, 4 also älteren Kollegen, die einen schon lange in der Osteologie also interessiert mitarbeiten, aber auch jüngere Kollegen sind mit einbezogen mittlerweile. Und also letztendlich ist das seit langem etabliert, dass wir also eigene Sessions haben, auf sowohl auf dem DVO-Kongress als auch auf dem Rheumatologie-Kongress, wo wir also auf osteologische Themen also fokussieren, also sie darstellen, sowohl die osteologischen Themen gegenüber den Rheumatologen als auch Schnittmengen der Rheumatologie und der Osteologie gegenüber den anderen Vertretern im Rahmen also der DVO. Wir haben ferner einen also Weiterbildungskurs, also Osteologie, also etabliert seit 2017 für Rheumatologen, der also einmal im Jahr abgehalten wird und dieses Jahr im Sommer am 12. Juni vorgesehen ist, wo also ganz verschiedene also Themen dargestellt werden. Das geht von der Pathogenese der Osteoporose über entsprechende Grundlagen der Therapie, aber auch differenzialdiagnostische Aspekte. Ferner beteiligen sich also Mitglieder der Kommission Osteologie Entwicklung von verschiedenen Leitlinien. Das betrifft die Leitlinien Diagnostik und Therapie der Osteoporose im Rahmen der DVO. Das umfasst aber auch die Mitarbeit an der DGH Leitlinie für die steroidbedingte Osteoporose und auch die S3-Leitlinie körperliches Training und Frakturprophylaxe im Rahmen der DVG. Ferner stellen wir natürlich also auch Referenten für rheumatologische Themen, also im Rahmen der Weiterbildungen für die Spezialkurse der OSTAG im Rahmen der Weiterbildung zum Osteologen DVO. Wir versuchen natürlich also auch durch Publikationen Weiterbildung zu betreiben. Zum Beispiel haben wir jetzt einen CME-Beitrag gestaltet für die Zeitschrift für Rheumatologie, Fokustherapie der glukokortikoid-bedingten Osteoporose. Wir arbeiten mit an der Überarbeitung von Buchbeiträgen, zum Beispiel im Therapiehandbuch Rheumatologie, klinische Immunologie für das Kapitel Osteoporose und gestalten also auch Live-Webinare zu verschiedenen osteologischen Themen gemeinsam mit OSTAG oder mit der Rheuma-Akademie aus.
Sehr gut, also ein breites Spektrum, vielleicht da einmal nachgehakt. Gibt es eigentlich noch andere relevante osteologische Erkrankungen, die Sie in der Rheumatologie sehen?
Unbedingt, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich nicht nur die Knochenmanifestation, also im Rahmen von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, die für sich alleine schon komplex genug sind. Also wir haben natürlich also im Rahmen der Differentialdiagnose sehen wir also auch eine also ganze Reihe von also anderen, also metabolischen Osteopathien, also außerhalb der Osteoporose, zum Beispiel also Osteomalazien, sekundärer Hyperparathyroidismus ist natürlich heute, wenn ich mal sagen, also im Vergleich zu früher ist das doch also deutlich also seltener geworden, ja, weil wahrscheinlich auch die Malabsorptionssyndrome so besser also versorgt werden, auch substituiert werden. Wir hatten ja früher relativ viele gastrointestinale Osteopathien, aber wir sehen also auch im Rahmen der Differentialdiagnose von Schmerzsyndromen, also gar nicht so selten, zum Beispiel meine onkogene Osteomalazie im Rahmen des Fatdiabetes oder andere also Osteomalazien. Das ist schon eine Differentialdiagnose sehr wichtig. Ja. Macht natürlich vergleichsweise relativ wenig aus, aber ist eine echte differenzialdiagnostische Herausforderung.
Mhm.
gut. Also der Schwerpunkt ist natürlich die Osteoporose. Ich habe das nochmal nachgeschaut Vorbereitung auf dieses Gespräch. Also wir haben ja diese sogenannte Kerndokumentation, wo wir Patienten im ambulanten Bereich regelmäßig erfassen über Jahre. Und zum Beispiel leiden 15% unserer Rheumatoid Arthritis Patienten dokumentiert unter einer Osteoporose. Die Dunkelziffer möchte ich jetzt gar nicht abschätzen. Also das ist natürlich unser Hauptgebiet. Aber das andere, was mir dazu einfällt, was eine wirklich wichtige Schnittmenge ist, ist die aufkommende, also im Interesse aufkommende Osteoimmunologie, also alles, was dort in entzündlich-immunologischen Bereichen sich im Bereich des Knochens abspielt, gerade im Bereich dieser sogenannten Spondyloarthritiden, also wo die Psoriasis-Arthritis zugehört, wo auch die axialen Spondyloarthritiden zugehören. Und wir haben gelernt, dass sich eben viele der entzündlichen und immunologischen Prozesse bei diesen Erkrankungen gar nicht unbedingt primär im Gelenk abspielen, sondern tatsächlich im Knochen beziehungsweise auch an den Übergängen von den Sehnen zum Knochen, also im Bereich der Enthesen. Und das ist sicherlich etwas, was ja einfach ungeheuer interessant und wichtig ist, auch hinsichtlich der Diagnostik und der therapeutischen Ansätze. Und da sehe ich tatsächlich eine große Schnittmenge mit der Osteologie auch.
Ja, also so als einfacher Orthopäde und Rheuma-Orthopäde ist natürlich zum Beispiel die gelenknahe Osteoporose immer ein klassisches Zeichen für uns auch gewesen. Auf einem ganz normalen Röntgenbild zu sagen, Mensch, das geht zumindest, wenn wir es nicht wissen, in eine rheumatoide Arthritis über. Und da tut sich ja auch gerade ziemlich viel Forschung, wenn ich das so ein bisschen verfolge. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Gebiet, was sich hier sozusagen in Zukunft auch wieder aufmacht. Ich meine, früher gab es ja schon mal den Ansatz, Mensch, soll man nicht vermehrt auch schon Bisphosphonate geben, um gerade die gelenknahe Osteoporose vielleicht noch aggressiver zu behandeln. All das kam ja schon mal und ist auch durchaus durch die Rheumatologen und die Osteologen diesbezüglich auch erforscht worden. Ja. Sehr gut, sehr schön.
Was auch noch, denke ich, ein wichtiger Punkt ist, dass wir also zunehmend also auch lernen und auch also wissen müssen, wie wirken sich denn also neue medikamentöse Entwicklungen also auch auf den gelenkfernen systemischen Knochen gewissermaßen aus. Ja, wir haben ja also mittlerweile gesehen, es gibt für viele also Biologika bei der rheumatoiden Arthritis also Daten dafür oder Hinweise dafür, dass einmal das nicht nur periarticulärer Knochendestruktion sehr effektiv verhindert werden kann, sondern dass sie sich auch auf den gelenkfernen Knochen offensichtlich günstig auswirken. Und wir haben also Hinweise auch in unserer eigenen Gruppe von RA-Patienten, dass offenbar die systemische Osteoporose mit der Verbesserung der Behandlung der Grunderkrankung deutlich besser wird. Und natürlich auch, wenn wir uns die Spondyloarthritiden also angucken, wo ja gerade aus den Erkenntnissen über die HLA-B27, IL-17, IL-23-Achse sehr viel Neues gekommen ist, auch was medikamentöse Entwicklung also angeht, ist auch die Frage der Hemmung der radiologischen Progredienz. Und ist natürlich auch immer ganz, ganz entscheidend, also wie wirken sich denn, wie interagieren denn unsere neuen also Medikamente, IL-17-Blockade, TNF-Blockade, wirkt sich das auf die radiologische Progression aus? Und das hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Osteoimmunologie und Osteologie zu tun.
Keine Frage, auch da bin ich gespannt, weil das sind natürlich Themen, die wir vom DVO auch irgendwann dann natürlich auch in den Leitlinien adressieren müssen, wenn es dazu natürlich bessere Daten gibt, weil das ist ja auch ein Teil der Therapie am Ende der Osteoporose, also nicht nur die direkt am Knochen wirkenden Substanzen, sondern eben auch über die indirekten. Das haben wir ja, das Dilemma ja schon die ganzen Jahre mit dem Cortison, wo wir nicht so genau wissen, wo ist denn jetzt nun die Balance? Ist auf der einen Seite die chronische Inflammation das Problem und wie viel Cortison macht denn nachher das Problem am Knochen? Das sind ja ganz spannende Themen, die wir schon vor 15, 20 Jahren diskutiert haben. Also da geht's weiter, das höre ich da heraus. Vielen Dank dafür, dass ich das auch jetzt so mal nochmal aus erstem Munde erfahren durfte. Wenn ich einmal noch an Herrn Professor Kraus geben darf. Mich interessiert natürlich schon auch diese jungen Rheumatologen sozusagen. Was machen die denn anders als, ich sage jetzt mal, wir Alten sozusagen?
Ja, gute Frage. Also sie machen tatsächlich vieles anders. Und wir Alten, da darf ich mich sehr wohl dazu erzählen, lernen unglaublich viel von den jungen Rheumatologen. Also erstmal kommen die natürlich aus einer Zeit, wo sie ganz anders mit den neuen Medien umgehen. Also wir reden jetzt hier ja im Rahmen des Podcasts natürlich über Kommunikation und das läuft da ganz, ganz, ganz anders. Also Informationsaustausch, Zusammenschluss, Organisation über Social Media ist dort einfach selbstverständlich, ja, und davon profitieren viele tatsächlich sehr, ja, dass also neue, auch wissenschaftliche Erkenntnisse, wir versuchen uns gerade da gut aufzustellen in der DGRH auch, welches nimmt man denn, nimmt man Facebook, Instagram, die also tatsächlich für einzelne Themen sehr unterschiedlich gut geeignet sind und tatsächlich auch benutzt werden, das ist das. Digitalisierung in der Medizin, also wir haben natürlich auch dafür eine Kommission und da sind die jungen Rheumatologen natürlich sehr stark vertreten, einfach weil sie sich viel besser damit auskennen und das natürlich voranbringen. Dann haben die andere Themen. Die sind am Anfang ihrer Karriere oder bauen die gerade auf. Das heißt, die kümmern sich natürlich um Weiterbildung. Die kümmern sich darum, wie es weitergeht beruflich. Bleibe ich in der Klinik? Was ist die Praxis attraktiv? Das heißt also, viele der Fortbildungsveranstaltungen, die die jungen Rheumatologen anbieten, haben eben ganz andere Themen oder Themen da über den eigentlich Vermittlung wissenschaftlicher Daten hinaus. Also, und da sind sie eben tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt und bedienen genau die Themen, die die jungen Rheumatologen eben viele noch in der Weiterbildung oder gerade frisch mit der Facharztausbildung fertig, bedienen diese Themen und bereichern damit natürlich die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie ungemein und machen die Fachgesellschaft auch attraktiv, weil eben die nachgefragten Themen dort auch entsprechend behandelt werden. Ja, es hat sich sehr bewährt und auch dieser Schritt, eben den Sprecher mit direkt in die Vorstandsarbeit einzubeziehen, muss ich sagen, bringt sehr, sehr viel und bereichert auch immer wieder die Diskussionen um weitere Projekte und die weiteren Ziele der Fachgesellschaft.
Super, vielen Dank. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Berufsverband Rheumatologie. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen mit denen zu tun, weil ja dort auch ein BMP Rheumatologie umgesetzt wurde, was auch unterzeichnet ist, genauso wie das DMP Osteoporose, aber noch lange nicht zum Fliegen kommt. Und da wollte ich mal so ein bisschen hören, wie das sozusagen bei den Rheumatologen ist. Da bin ich aber nicht so viel weitergekommen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber die engagieren sich ja dann durchaus auch sehr, natürlich berufspolitisch, aber scheinbar auch politisch, wenn das in deren Händen jetzt war.
Ja, vollkommen richtig. Also sie waren schon immer politisch sehr, sehr aktiv. Also natürlich vertritt der Berufsverband vertritt traditionell mehr die Interessen der niedergelassenen, der ambulant tätigen Rheumatologen, während der Verband Rheumatologischer Akutkliniken eben tatsächlich die stationäre Rheumatologie vertritt. Aber damit ergänzen sich die Aktivitäten dieser beiden Gremien sehr, sehr gut. Und der Berufsverband kümmert sich tatsächlich nicht nur um Abrechnungsfragen, sondern tatsächlich auch sehr, sehr viel um Fort- und Weiterbildung, auch um die Nachwuchsförderung, weil die sehen natürlich auch, dass es eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre tatsächlich sein wird, junge Rheumatologen zu gewinnen, die dann auch in der Niederlassung die Patientenversorgung gewährleisten. Und da sind sie sehr, sehr aktiv und haben ein neues Dokumentationsprogramm entwickelt, sind mit uns gemeinsam unterwegs, eben mit der Politik gegenüber. Also das ist eine sehr gute und sich gegenseitig sehr gut befruchtende Zusammenarbeit.
Wovon wir natürlich mit den Knochenkrankheiten wahrscheinlich auch perspektivisch profitieren können, was gut
Absolut,
ist.
Absolut, ja.
Ja, Herr Oelster, vielleicht an Sie noch eine Frage. Was wünschen Sie sich denn sozusagen, wenn Sie in Ihre Fachgesellschaft reinhören vom DVO oder von den Osteologen, wo man sagt, Mensch, das könnten die doch eigentlich besser machen oder Mensch, das ist doch irgendwas, das könnten wir auch ganz anders machen. Haben Sie da vielleicht auch so die ein oder andere Idee? Wir haben ja jetzt nun fast 2 Jahre nicht mehr so richtig persönlich miteinander alle reden können und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, auch da ist ganz viel auf der Strecke geblieben. Ja. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, das könnte ich mir durchaus vorstellen, das wäre schön, das würde uns als Rheumatologen interessieren?
Ja, also ich denke also auch die Nachwuchsförderung, dass man das noch ein bisschen also effektiver vielleicht noch betreiben könnte, dass auch also von osteologischer Seite also noch mehr daran getragen wird, dass wir also auch in der Beziehung also mehr Nachwuchs haben. Denn ich denke, das ist auch ein großes Problem, also nicht nur in der Rheumatologie, sondern auch was die Osteologie also angeht.
Ja. Genau, das haben wir ja auch erkannt. Deswegen haben wir vor einigen Jahren ja diese sozusagen Basiskurse entwickelt, schon für Kollegen, die in der Ausbildung sind, junge Assistenzärzte, die da mitmachen können. Das wird auch ganz gut angenommen, muss ich sagen. Aber auch hier wieder mehr leider oder von meiner Seite aus zum Glück oder wie auch immer, von Seiten mehr der Orthopäden, wenn ich das so sagen darf. Ja, aber es mehrt sich auch im Bereich der inneren Medizin, es mehrt sich auch im Bereich von der Gynäkologie mittlerweile. Also ich glaube, da tut sich ein bisschen was, aber auch da würde ich mir vielleicht wünschen, wenn wir mal nochmal wieder in einen Austausch kämen, vielleicht auch mit der jungen Rheumatologie, wie sie heißt, dass wir hier vielleicht tatsächlich auch ein bisschen weiterkommen.
Was sicherlich vielleicht noch ein Punkt ist, sicherlich ein wichtiges Thema, dass man sich bemühen muss, weil es natürlich auch vielfältig Bemühungen gibt, also das Thema Knochenqualität, also noch mehr auch für die Routine-Diagnostik vielleicht zur Verfügung zu stellen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade auch bei der steroidbedingten Osteoporose und beim Diabetes mellitus, wo wir halt diese Knochenbrüchigkeit haben, trotz einer relativ guten Knochenmineraldichte. Und natürlich auch, was ich vorhin schon also angedeutet habe, sicherlich sollte auch ein Punkt sein, dass man also systematisch auch den also Einfluss also der Verbesserung der Therapie der Grunderkrankung im Blick auf die epidemiologische Entwicklung von Osteoporose und Frakturen bei der entzündlich-rheumatischen Erkrankung noch mehr den Fokus bekommt.
Das ist gut. Das werden wir sicherlich auch neu diskutieren und auch weitergeben. Gut, ich denke, die Zeit ist ein bisschen abgelaufen. Ich möchte mich bei meinen Gesprächspartnern, Herrn Professor Krause als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Herrn Professor Oelsner als Sprecher der Kommission Osteologie bedanken für den heutigen Podcast und wünsche Ihnen allen ein schönes und zufriedenes und gutes neues Jahr 2022.
Vielen Dank, das Gleiche für Sie.
Ja. Ihnen auch, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Der DVO Select Podcast ist eine Produktion der OSTAG Osteologie Akademie. Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung zu unserem Podcast oder Themenwünsche an info@ostag.de.